Im Regelfall sind die Opfer nicht gewohnt, in so Sitzungssälen auf dem Zeugenstuhl auszusagen. Und die Frau kam dann zur Hauptverhandlung als Hauptzeugin. Die Frau stand an der Schwelle wie festgeschraubt, konnte sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Die war starr, wie aus Stein. Der weiße Ring hilft generell bei allen Straftaten.
Ich habe gedacht, dass ich sterben muss in dem Moment und damit wurde mir auch gedroht. Und allein die Tatsache, dass ich gedacht habe, dass er mich umbringt, dass er mich jetzt tötet und dass niemand weiß, wo ich bin.
Tatort Mainviereck. True Crime vom Untermain. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mainecho.
Herzlich willkommen zu Tatort Mainviereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus Mainecho. Mein Name ist Mara Pitz, ich bin Online-Redakteurin und eine Stimme dieses Podcasts. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt. Explizit geht es um einen Fall von Upskirting, über den wir in Folge 11 von Tatort Mainviereck gesprochen haben. Solltet ihr Folge 11 also noch nicht gehört haben, dann steigt am besten damit ein. Sie heißt Der Arzt, der das Vertrauen missbrauchte. In dieser Folge kommt Wolfgang Schwarz vom Weißen Ring zu Wort. Er war früher Polizist und ist heute ehrenamtlich in der Opferhilfe in Aschaffenburg tätig. Beim Weißen Ring in Aschaffenburg kümmern sich ungefähr 10 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer um Menschen, die mit den Folgen einer Straftat zu kämpfen haben. Ungefähr die Hälfte dieser Menschen sind Frauen, die eine Sexualstraftat erlitten haben. Meine Kollegin Katrin Filthaus aus der Blaulichtredaktion und ich haben mit Wolfgang Schwarz darüber gesprochen, wie er mit seiner Arbeit umgeht beim Weißen Ring und welche Fälle ihm besonders unter die Haut gehen. Außerdem kommt in der heutigen Folge die junge Frau zu Wort, die 2021 am Mainufer in Meinerschaft vergewaltigt wurde. Dank des Weißen Rings konnte sie sehr schnell nach der Tat eine Therapie beginnen und spricht darüber, wie ihr die Expertinnen dort geholfen haben.
Mein Name ist Schwarz Wolfgang. Ich bin der Außenstellenleiter des Weißen Rings in Aschaffenburg seit mittlerweile 11 Jahren. Bin auch aktuell einer der amtierenden Landesvorsitzenden unseres Landesverbandes Bayern Nord und beschäftige mich seit 16 Jahren mit der Betreuung von Opfern.
Wir haben dann Herrn Schwarz gefragt, wer die Hilfe des Weißen Rings überhaupt in Anspruch nehmen darf, wie die Menschen den Weg dorthin finden und wie die Unterstützung dann konkret aussieht.
Der Weiße Ring hilft generell bei allen Straftaten. Es ist jetzt vollkommen egal, ob sich, was das Strafmaß betrifft, eine unterschwellige Straftat dreht oder ob das etwas bis hoch zu den Kapitalverbrechen geht. Die Jahre beim Weißen Ring haben wir also deutlich gezeigt, dass die subjektive Empfindung des Opfers sich nicht deckt mit dem Strafmaß, wie es im Strafgesetzbuch steht. Wenn wir jetzt ganz schwere Straftaten wie eine Tötungsdelikt oder ein versuchtes Tötungsdelikt oder eine Vergewaltigung stattfindet, ist im Regelfall die Polizei immer Anlaufstelle für das Opfer. Es gibt also so selten jetzt Fälle, wo die Opfer, nachdem die Straftat passiert ist, direkt erstmal eine Hilfeorganisation aufsuchen. Vielleicht bei Vergewaltigung im familiären Bereich, da ist es durchaus üblich, dass man vorher erstmal sich Gedanken macht. Aber jetzt diese Delikte, jetzt die im überfallartig passieren, da ist es der Regelfall, dass die Polizei sofort mit im Spiel ist. Und dann ist es auch gerade jetzt bei uns im Bereich Aschaffenburg üblich, und da haben wir auch ein gutes Verhältnis zur Kriminalpolizei, dass der Weiße Ring immer informiert wird, nachdem das Opfer natürlich zugestimmt hat, dass der Weiße Ring Unterstützung leisten soll. Dann wird von unserer Seite her versucht, mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen, was im Regelfall auch zügig gelingt. Und dann wird ein Termin ausgemacht. Bei diesem Termin wird halt besprochen, was ist die Interessenslage, wo sind die Probleme, was ist relevant, was braucht man. Und daraufhin wird unter Umständen dann halt in mehreren Gesprächsterminen werden Lösungen gesucht. Das kann sein, dass man versucht, einen Therapeuten für Psychotherapie zu finden oder anwaltliche Vertretung. Geht dann hin bis zur entsprechenden Antragstellung bei Taten, die relevant sind für das Sozialentschädigungsrecht beispielsweise. Da gibt es also jede Menge Hilfeorganisationen bzw. Behördenstellen, die Opfern auch noch Hilfe leisten. Das Problem häufig ist, dass die Opfer diese Wege von sich aus nicht kennen. Und da bietet sich immer die Unterstützung unserer Organisation an, weil wir halt als Lotse im System den Geschädigten doch die Wege zeigen können, wo Hilfe zu erlangen ist, jetzt über das, was der Weiße Ring leisten kann. Im Regelfall sind es meistens wirklich Sexualstraftaten. Dann kommen die Körperverletzungsdelikte. Wir haben relativ häufig doch auch Tötungsdelikte. Was relativ selten vorkommt, sind Eigentums- und Vermögensdelikte. Also Betrug, Diebstahl, die finden weniger den Weg zu uns. Aber gerade die Delikte, die die körperliche Unversehrtheit und die sexuelle Selbstbestimmung betreffen, da ist ein großer Hilfebedarf gegeben. Vielleicht auch, weil gerade bei Vermögens- und vor allem bei Eigentumsdelikten ja häufig Versicherungen gegeben sind. Das heißt, da wird viel über eine Versicherung abgewickelt und dann ist vielleicht auch diese persönliche, psychische Belastung nicht so groß. Es mag jetzt beim Wohnungseinbruchsdiebstahl durchaus der Fall sein, dass jemand in seine Wohnung kommt und stellt fest, dass unbekannte Täter jetzt im Schlafzimmer hier gewütet haben. Da ist es durchaus so, dass die Geschädigten auch teilweise traumatisiert sind. Das sind also die Opfer, die auch zu uns kommen. Da geht es auch weniger um Schadensabwicklung, wer zahlt jetzt welchen Schaden, sondern einfach um die Frage, wie verarbeitet man jetzt diese Situation? Kann ich überhaupt noch in der Wohnung wohnen bleiben? Ist es normal, dass ich mich mit dem Thema überhaupt jetzt so groß beschäftige? Oder was geht in meinem Kopf jetzt vor, warum ich da so drunter leide? Und das ist auch hilfreich, weil wir doch den Opfern mit auf den Weg geben können. Das ist durchaus normal, dass es nicht so einfach vergessen wird nach dem Motto, na ja gut, ist ja nichts Schlimmes passiert. Also in Wirklichkeit ist es hier wirklich eine Verletzung der Intimsphäre, die bei vielen schon bleibende Schäden hinterlässt. Und auch das Gefühl, in der eigenen Wohnung nicht sicher zu sein. Also wir definieren unter den Opferbegriff sehr weit. Also es sind nicht nur die Opfer selbst, sondern auch Angehörige, unter Umständen auch Freunde oder auch Zeugen. Ja, für solche Fälle, dass also ein Opfer als Zeugin in dem Fall vernommen wird, gibt es die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen beim Gericht auf Zulassung einer Person des Vertrauens. Dieses Instrument ist auch ein Recht des Opfers in der Strafprozessordnung geregelt. Das heißt, Personen, Geschädigte, so heißt es, haben die Möglichkeit, sich während der Vernehmung, egal in welchem Verfahrenszustand, also auch schon bei der Polizei oder bei einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung, begleiten zu lassen durch eine Person ihres Vertrauens. Diese Begleitung muss beantragt werden, aber im Regelfall gibt es da keine Probleme. Es darf nur verweigert werden, wenn der Vernehmungszweck durch diese Begleitung gefährdet werden würde. Im Regelfall sind die Opfer nicht gewohnt, in so Sitzungssälen auf dem Zeugenstuhl auszusagen. Und es ist für viele eine überwältigende Situation, plötzlich, wenn die Türe aufgeht, man steht als Zeuge vor dem Gericht, jetzt in so einem Fall mit mehreren Richtern auf dem Richterpodium und dann vielleicht noch eine größere Zuschauerzahl und dann sitzt man so verloren auf diesem einsamen Stuhl in der Mitte und muss dann über Dinge erzählen, die vielleicht auch den privaten, diskreten Bereich betreffen, was natürlich eine große Belastung ist. Und es ist uns ein großes Anliegen, die Geschädigten auf diese Situation auch vorzubereiten. Das heißt also, wir gehen da nicht nur mit in den Sitzungssaal und nehmen neben dem Opfer auf dem Stuhl nebendran Platz, sondern wir erklären auch im Vorfeld schon, wie so eine Verhandlung abläuft, ohne sie jetzt auf irgendwelche Aussagen hin vorzubereiten, sondern nur die Situation zu erklären. Wir haben es auch schon genutzt, dass wir die Sitzungssäle mal aufgesucht haben im Vorfeld, oder eine, in Anführungszeichen nenne ich das, Probeverhandlung mal zu besuchen, dass wir eine Sitzung besuchen, die ja öffentlich ist, um dem Opfer zu zeigen, wie sowas grundsätzlich abläuft. Ich weiß nicht, wie viele Gerichtsbegleitungen ich jetzt schon gemacht habe, aber es waren schon sehr viele und das war durchweg positiv. Ich erinnere mich an einen Fall, wo die Geschädigte, es war ein versuchter Mord durch den Ehemann, Der ging dann in Untersuchungshaft und die Frau kam dann zur Hauptverhandlung als Hauptzeugin. Wir haben draußen gesessen, vor dem großen Sitzungssaal. Die Türe ging auf. Die Frau stand an der Schwelle, wie festgeschraubt. Konnte sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Die war starr, wie aus Stein. Die konnte nicht über diese Schwelle gehen. Feuerrot angelaufen. Dann habe ich sie dann behutsam wieder zurückgeführt auf die Bank, habe dann dem Vorsitzenden Richter gesagt, wir brauchen einen Moment. Er ist dann rausgekommen, hat mit der Frau gesprochen, hat gesagt, das ist alles geregelt, Sie brauchen keine Angst zu haben, es sind Wachtmeister dabei, der ist nicht in der Lage, Sie nochmal anzugreifen und von unserer Seite her brauchen Sie auch nichts zu befürchten. Und dann ging's. Es ist natürlich optimal, weil wenn jetzt das nicht der Fall gewesen wäre, könnte sein, Fluchtverhalten, die läuft davon. Die sagt, das kann ich nicht ertragen und dann platzt die ganze Geschichte. Das ist halt fürs Gericht eigentlich eine ganz gute Sache. Also eine Win-Win-Situation.
In Folge 11 von Tatort Mein Viereck haben wir ja auch über drei Frauen gesprochen, die vor Gericht gegen einen Arzt aus dem Kreis Miltenberg ausgesagt haben. Eine davon wurde Opfer von Upskirting. Das bedeutet, der Mann hatte ihr heimlich unter den Rock gefilmt, während sie in seiner Praxis war. Diese Frau lebt gar nicht in unserer Region und hatte auch vor dem Prozess keine Beratung in Anspruch genommen. Trotzdem, oder genau deswegen, wollten wir von Herrn Schwarz wissen, wie hätte eine Hilfe in Ihrem Fall ausgesehen?
Jetzt gerade in dem Fall, den Sie jetzt erwähnt haben, dieses Upskirting, ist im Strafgesetzbuch mit einer Haftstrafe von maximal 2 Jahren bedroht. Vergleichbar mit einer Sachbeschädigung. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, dass das unterschiedliche Reaktionen beim Opfer hervorruft. Der Frau hätte man bestimmt etwas gute Unterstützung zukommen lassen können, wenn sie es vorher gewusst hätte, was auf sie zukommt. In dem Fall wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass wir nach dem Gespräch, uns darüber unterhalten hätten, ist die anwaltliche Vertretung relevant. Weil auch dieser Fall von Upskirting ja auch ein Delikt ist, was nach der Strafprozessordnung die Nebenklage zur Nebenklage berechtigt. Also die Dame hätte durchaus auch als Nebenklägerin in diesem Prozess auftreten können und hätte sich auch anwaltlich vertreten lassen können. Wir hätten ihr dann im Normalfall einen Beratungscheck mit an die Hand gegeben, das heißt, die anwaltliche Erstberatung wäre für sie kostenfrei gewesen. Und im weiteren Verfahren hätten wir halt schauen müssen, ob eventuell Prozesskostenhilfe mit ins Spiel kommt oder eine Rechtshilfe durch den Weißen Ring. Eine Beiordnung als Opferanwalt käme in diesem Fall nicht in Frage, weil die gesetzlichen Voraussetzungen bei einer erwachsenen Frau, das heißt einer Person über 18 Jahren, nicht gegeben ist.
Natürlich waren wir dann weiter neugierig und wollten wissen, an welche Fälle er sich noch besonders gut erinnert und wie damit umgegangen wird, dass er als Mann Frauen berät, die ja Opfer von einem Mann geworden sind.
Im Exhibitionismus zum Beispiel, der ist jetzt nicht nebenklagefähig, ist hier teilweise die seelische Verletzung extrem. Also ich hatte eine Frau, die hat wirklich extrem unter dieser Tatsache gelitten, dass die am helllichten Tag von einem, wie hat man früher gesagt, Gliedvorzeiger mit dem konfrontiert worden ist. Und der hat sich jetzt da einen Spaß daraus gemacht. Das war für die, war das ganz schlimm. Ich würde sagen, eine vornehme Dame, die halt mit sowas überhaupt nicht umgehen konnte. Und das hat sich dann rausgestellt. Dann kam es zum Prozess, weil es halt mehr als ein Fall war und er auch schon vorbestraft war, dass er halt durch Rauschmittel, Drogen, halt in dieser Situation ganz massiv da auf dem Trip war und hat dann an einem Tag 2 Frauen halt, ja, ich will mal sagen, bedrängt. Es kam zu keinem sexuellen Übergriff, aber es war einfach eine deutliche Grenzverletzung. Und die eine Frau hat es wirklich extrem mitgenommen. Und das war sehr positiv, muss ich sagen, an dieser Sitzung, dass dann der Angeklagte, also dann der Verurteilte, hat also eine Bewährungsstrafe bekommen, dass der tatsächlich dann nach der Verhandlung über seinen Anwalt ausdrücklich noch im Gerichtsgebäude sich bei der Frau entschuldigt. Mhm. Also er hat ja keinen Nutzen mehr davon gehabt. Also die Strafe war ausgesprochen, aber es war ihm ein Anliegen, dass er gesagt hat, es war einfach auch drogeninduziert. Er war einfach durch den Wind und er weiß auch nicht, was ihn damals geritten hat. Mhm. Ne? Und hatte ich das Gefühl, dass es bei ihr etwas zur Beruhigung geführt hat. Nicht unbedingt Verständnis für ihn hatte, aber das zumindest erklärt hat für sie, warum er sowas gemacht hat. Ich sage immer, im Bereich der Sexualstraftaten, das ist für mich so teilweise unverständlich, dass es manche gibt, die das so klein spielen. Das ist für mich sind das Grenzverletzungen, die einfach nicht sein dürfen. Und da muss man auch Verständnis für die Opfer haben, die dann sagen, mir geht es so nah. Das hat mit Strafmaß gar nichts zu tun. Gibt hier den Tatbestand Verletzen des Privatgeheimnisses durch Anfertigen von Bildern des persönlichen Bereichs, Paragraph 201a Strafgesetzbuch. Wenn man das jetzt liest, dann, ja, das liest sich ganz einfach. Ja gut, Kleinigkeit. Keine Nebenklage, gibt eigentlich kaum eine Möglichkeit, strafprozessual irgendwas zu tun. Aber was dann die Folge ist, wenn jemand sowas erlebt, dass intime Aufnahmen, die mir einvernehmlich gemacht wird, dann plötzlich irgendwo veröffentlicht werden, ohne dass man es möchte. Das schlägt Wellen ohne Ende. Die Leute können nicht mehr schlafen, die haben Panik. Und das ist ein Bagatelldelikt, in Anführungszeichen, wenn man das Strafmaß betrachtet. Und manche Dinge werden einfach vom Strafrecht nicht entsprechend, aus meiner Sicht, gewürdigt. Und andere Dinge werden dann halt viel strenger bestraft. Seit 2 Jahren gibt es bei uns diese Vorgabe, dass die Gespräche bei gewissen Delikten, das heißt Sexualstraftaten, Stalking, häusliche Gewalt, nur nach dem Sechs-Augen-Prinzip abgewickelt werden dürfen. Das heißt, ein Mann darf mit einer Geschädigten alleine nicht das Gespräch führen. Eine Frau darf das, ein Mann darf das nicht. Das heißt, ich muss entweder eine Kollegin mitbringen oder dass die Geschädigte dann sagt, ich habe eine Freundin dabei zum Beispiel, dass halt immer noch eine Person anwesend ist. Von mir aus sind wir dann 4 Personen, wenn das Opfer noch eine Vertrauensperson dabei haben möchte. Aber ich finde, es gibt auch uns eine gewisse Sicherheit, weil wir ja auch nicht, gerade bei aufsuchenden Gesprächen, nicht wissen, wo kommen wir überhaupt hin.
Ja, und dann kamen wir recht schnell auf einen Fall zu sprechen, der Herrn Schwarz immer noch beschäftigt. Die Vergewaltigung einer damals 18-Jährigen im Juni 2021 am Mainufer.
War vor 2 Jahren wurde eine junge Frau in Meinerschaft am Main von einem Mann über 2 Stunden hinweg vergewaltigt und also schwer misshandelt, mit schweren Körperverletzungen und mit dem Tode bedroht. Und diese junge Frau ist dann entkommen. Der Täter konnte ermittelt werden, relativ kurz nach der Tat schon, ging dann in Untersuchungshaft. Und die junge Frau hat bedurfte einer Psychotherapie, und zwar einer Traumatherapie. Man kann sich also das gar nicht vorstellen, was die junge Frau erlitten hat. Und dann ging die Frage, kam auf, wir brauchen einen Platz für eine stationäre Traumatherapie. Und die Traumatherapeutin, eine Psychiaterin, die junge Frau betreut hat, hat mich angerufen und mitgeteilt, dass für die Frau leider ein stationärer Traumatherapieplatz mehrere Monate bis zu 15 Monaten Wartezeit in Anspruch nehmen würde. Bedingt durch die Tatsache, dass sie als Kassenpatientin halt eine kassenzugelassene Klinik braucht. Und die sind alle gut gebucht oder überbucht. Und dann hätte die halt Monate warten müssen. Und in dem Fall war es ja so, dass durch diesen tätlichen Angriff, der erfolgt ist gegen sie ja grundsätzlich einen Entschädigungsanspruch gegenüber dem Staat, über das Versorgungsamt hat. Und ich konnte dann anstoßen, dass der Antrag etwas beschleunigt in die Prüfung kam, um dann auch festzustellen, im Rahmen einer vorläufigen Genehmigung, dass sie als Opfer anerkannt und dann auch medizinische Heilbehandlungskosten geltend machen kann. Und in Abstimmung des medizinischen Dienstes, des ZBFS Bayern und der Klinik, konnte dann festgestellt werden, dass sie tatsächlich auch in einer privaten Klinik unterkommt und dann mit dem Versorgungsamt entsprechend abgerechnet wird. Und das Ganze war, glaube ich, dann 2 der 3 Wochen, nachdem das Ganze angestoßen worden ist. Also sie kam ganz schnell in die Psychotherapie und konnte dann, bevor noch eigentlich das Strafverfahren zum Laufen gekommen ist, dann auch schon die Psychotherapie beginnen. Ich glaube schon, dass das eine ganz, ganz große Hilfe war. Also da beschäftigt man sich schon mit und man ist dann auch immer froh, weil man hat, wenn man dann die Rückmeldung bekommt, dass es gut gelaufen ist, und dann freut man sich, dass man etwas Positives leisten konnte.
Mit dieser jungen Frau, sie will Emma genannt werden, hat meine Kollegin Katrin Filthaus im Juni 2022, ein Jahr nach der Tat, nochmal ein Gespräch führen können. Wir hören in dieses Interview nochmal rein und ich denke, es wird ziemlich klar, wie beeindruckend diese junge Frau mit ihrem Schicksal, mit dem, was ihr passiert ist, umgeht.
Ich habe damals schon direkt gesagt, ich habe das überlebt, weil ich habe gedacht, dass ich sterben muss in dem Moment. Und damit wurde mir auch gedroht. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich an diesem Tag sterben muss. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich habe das überlebt und ich bin eine Überlebende und kein Opfer. Das war nicht nur körperlich, was er mit mir gemacht hat, körperlicher Schmerz, sondern auch psychisch. Also wie er mit mir gesprochen hat und über was wir geredet haben. Und allein die Tatsache, dass ich gedacht habe, dass er mich umbringt, dass er mich jetzt tötet und dass niemand weiß, wo ich bin. Danach haben mich zwei Leute gefunden, die dann auch vor Gericht ausgesagt haben. Und dann wurde ich nach Frankfurt geflogen und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. War auf Therapie 7 Wochen lang weiter weg. Und das war eine spezielle Traumatherapie. Also das war jetzt nicht in Lohr zum Beispiel. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Da gab es bestimmte Techniken. Da musste ich nochmal von dem Trauma selbst erzählen, nochmal die Augen schließen und diesen Weg laufen und davon erzählen. Und dann wurde ich von der Therapeutin gestoppt und dann sollte ich die Situation nochmal so umstellen, wie ich das Ganze anders gemacht hätte vielleicht. Also wenn ich jetzt, wenn ich mein, ich sag mal Opfer, ich in Anführungsstrichen, das gesehen hätte und ich als mein jetziges Ich dorthin komme, was ich mit dem Täter gemacht hätte, ob ich ihn geschlagen hätte, beleidigt hätte, ob ich die Polizei gerufen hätte und das Ganze. Und das nennt man dann Täterentmächtigung und so komisch, wie sich das anhört, es bringt was. Mhm. Und ich glaube, diese 7 Wochen haben mich krass verändert, weil als ich dann zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr diese Bilder im Kopf hatte. Früher, wo ich die Augen geschlossen habe, habe ich noch die Bilder gesehen und Sachen gehört und die ganzen Gespräche im Kopf gehabt und das Ganze ist jetzt weiter weg. Ich habe das zwar nicht ganz verarbeitet, aber das kann man gar nicht mehr vergleichen wie mit letztem Jahr. So bin ich nicht mal. Der Tag hat mich verändert, ja, und dieser Mann auch, aber nur ins Positive. Die Leute sollen sehen, dass wenn einem sowas Krasses passiert, dass das Leben danach nicht vorbei ist. Und der Weiße Ring, der hat uns eigentlich mit allem geholfen, also bis heute noch. Wenn irgendwas ist, dann kann ich die immer anrufen, weil als Opfer, das wusste ich auch nicht, hat man ganz viele Rechte. Ich habe zum Beispiel das Opferentschädigungsgeld beantragt. Das kann man halt machen. Ich glaube, Kriegsopfer können das machen und Opfer von schweren Verbrechen. Und da haben die uns sehr unterstützt, auch mit dem ganzen Papierzeug. Also da muss man ja 1000 Sachen ausfüllen. Oder auch mit meiner Therapie, weil das in einer privaten Klinik war. Da haben die uns auch sehr geholfen, weil hätte ich das über die normale Kasse gemacht, hätte das vielleicht 2 Jahre gedauert, bis das übernommen wird. Und so mit dem Weißen Ring hat das gerade mal 2-3 Wochen gedauert, dass ich dann wirklich meine Traumatherapie machen konnte. Wirklich toll. Ich habe mit dem Herr Schwarz, haben wir bis heute immer noch Kontakt und der kommt auch zu uns ab und zu. Das bedeutet mir auch ganz viel, generell mit der Zeitung oder mit Leuten darüber zu reden, weil ich habe irgendwie, glaube ich, noch nie von einem Opfer gehört, was so viel darüber erzählt hat und so viel persönliche Sachen auch gesagt hat. Und ich will, dass vielleicht Leute merken, okay, die sind nicht alleine, weil ich kenne niemanden, dem sowas passiert ist oder irgendwas Ähnliches. Und vielleicht gibt es ja dann da jemanden draußen, der dem sowas passiert ist, aber der das niemandem gesagt hat. Und dann weiß er, okay, ich bin nicht alleine.
Gegen Ende des Gesprächs wollten wir von Herrn Schwarz noch wissen, was er sich wünscht. Vielleicht auch in dem Blick auf das neue Jahr. Was sich verändern sollte, was besser werden könnte für den Weißen Ring.
Ja, für mich wäre wichtig, generell anzustoßen, ja, beziehungsweise anzuregen, unseren Bekanntheitsgrad halt nach vorne zu bringen. Also mir war jetzt bei einer Veranstaltung, da wurden statistische Daten erhoben, beziehungsweise die erhobenen Daten vorgestellt. Und da erfährt man, dass ca. 38% der Opfer über die Polizei zu uns finden. Es gibt jede Menge andere Quellen noch, ob es Internet ist, ob es Therapeuten sind, sonstige Stellen, auch manchmal Anwälte. Dieser Fall zeigt, wenn jetzt keine direkte Empfehlung kommt an den Weisen, dann wissen es die Leute meistens nicht. Am schnellsten geht es, wenn man einfach den Weißen Ring in der Suchleiste eingibt und dann findet man auf jeden Fall die Hauptseite unseres Vereins. Im Übrigen hat jede Außenstelle eine eigene Webseite. Also auch jetzt in Aschaffenburg, wenn man eingibt, Suchmaschine Weißer Ring Aschaffenburg, kommt man direkt auf unsere Webseite, dann sind unsere Fotos mit drin, dass also jemand, der uns kontaktiert, auch sieht, mit wem habe ich es zu tun. Und da ist unsere E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, die dann, wenn das Büro nicht besetzt ist, mit einer Mailbox besprochen, die Möglichkeit gibt, eine Nachricht zu hinterlassen. Also wir sind im Prinzip immer erreichbar. Ich sage jetzt nicht rund um die Uhr, aber das Telefon wird innerhalb von 24 Stunden immer abgehört. Das ist unser Standard, dass also jemand, der sich an uns wendet, auch die entsprechende Unterstützung bekommt. Ein Telefonat kostet nichts.
Vielleicht können wir den Wunsch von Herrn Schwarz erfüllen oder dem Wunsch zumindest ein bisschen näher kommen, also dafür sorgen, dass mehr Leute vom Weißen Ring erfahren und wissen. Und wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast auch einen kleinen Teil dazu beitragen können. Das war Folge 12 von Tatort Mein Viereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Falls ihr diesen Podcast direkt nach der Veröffentlichung hört, dann habt ihr noch die Chance, zu unserem Live-Podcast zu kommen. Und zwar treten Katrin und ich am Sonntag, den 7. Januar, im Hofgartenkabarett in Aschaffenburg auf und nehmen dort unseren neuen Fall, den tödlichen Brückensprung von Wörth, auf. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gab es noch Tickets, also schaut in die Shownotes und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch dann live am 7. Januar begrüßen dürfen. Mein Name ist Mara Pitz. Ich danke fürs Zuhören und wünsche bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.